Wir lesen der zweite Brief des Petrus. Zweiten Brief Petrus. Erste Kapitel. Versuche es wieder auf Deutsch alles zu tun heute Morgen. Es wird unbestimmt sehr komisch sein mit Fremdworten, die ihr noch nie gehört habt. Aber ich hoffe, dass man wenigstens versteht, was ich meine, und das ist das Wichtigste. Aber es wird unbestimmt falsch gehen mit der, dem, des, die. Aber Marie-Louise hilft immer. Wenn ich ein Wort suche, dann weiß sie das. Vers 10, 2 Petrus 1, Vers 10. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das ist schon auffallend. Petrus hatte sagen können Himmel oder so etwas. Aber er sagt, es geht um Eingang in das ewige Reich, in das Königreich. Und das umfasst sehr viel mehr als nur den Himmel. Das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Darum will ich's nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies allezeit, auch nach meinem Hinscheiden, im Gedächtnis behalten könnt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ja, das ist ein sehr imponierendes Stück, dass wir es sogar gelesen haben. Man kann sagen, dass ist das Letzte, was der Apostel Petrus uns sagen will. Petrus weiß, dass er bald heimgehen wird. Und die Tradition sagt, dass er sogar als Märtyrer gestorben ist, umgekehrt gekreuzigt. Denn wenn man ihn kreuzigen wollte, hat er gesagt, ich bin nicht würdig zu sterben, wie mein Herr gestorben ist, kreuzige mich umgekehrt. wie das sein, wie das gewesen ist, das lesen wir nicht in der Bibel. Aber Jesus hat schon gesagt, dass sein Tod ihn verherrlichen würde. Und Petrus weiß, dass das jetzt bald geschehen muss. Dass er seine Hütte, sein Körper verlassen muss, um ja, zu dem Herrn zu gehen und bei ihm zu sein. Er ist vielleicht schon ein alter Mann auch geworden. Und dann gibt es noch eine Sache, die er unbedingt seine Kinder, seine Gemeinde sagen möchte. Das sieht man oft mit älteren Menschen. Wenn die wissen, dass das Sterben näher rückt, dass sie dann ihre Kinder und ihre Enkelkinder sagen, hör mal, ich möchte euch etwas sagen, was sehr wichtig für mich ist. Dass wenn ich nicht mehr da bin, dass du immer weißt, dass das so wichtig war für Opa oder Oma oder Vater oder Mutter, dass wenn ich nicht mehr da bin, dass du dich das erinnerst. Und Petrus sagt sogar dreimal in diese Verse, ich möchte nicht, dass ihr es nicht wisst, aber ich möchte es doch in Erinnerung bringen, ein, zwei, dreimal in Versen 12, 13, 14, 15. Und manchmal sagen die Kinder und die Enkelkinder, ja Opa, ja Oma, das wissen wir, das habt ihr schon sehr oft uns gesagt. Nein, 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 ich mach das doch wieder sagen, dass es wirklich im Herzen und im Kopf, im Verstand durchdringt. Na, dann ist man gespannt, was jetzt kommen wird. Was wird Petrus als das fast Wichtigste, das er zu sagen hat, noch einmal uns in Erinnerung bringen will? Denn er hat ein sehr reiches Leben mit Jesus gehabt. Was wird er da ausnehmen, um uns das noch einmal zu sagen? Wird er noch einmal sagen, ja, ich war dabei, ich habe selber gesehen, wie die Menschen zu Jesus kamen und wie die geheilt wurden, wie taube Menschen hören konnten und Blinde die Augen geöffnet. Und ich war auch dabei auf das Meer, in das Schiff, dass er sogar die Kräfte der Natur bezwungen hat, dass er zu dem Wind sagte, schweig, und zu den Wogen, sei stille. Und dass wir erstaunt uns zueinander sagten, wer ist doch dieser, dass sogar die Wind und die Wogen ihm gehorsam sein müssen. Dann rückt man doch sehr nähe an den Schöpfer selber. Oder wird er sagen, ich war da, wenn Lazarus schon gestorben war. Und es gab schon ein Geruch von dieser Leichnam. Und dass er einfach da war und das Wort sagte, Lazarus, komm, komm aus. Und da kam er. Wie ist das möglich? Aber ich habe es gesehen. Und das wollte ich noch, und nicht einmal, auch dieser junge Mann aus Nain und das Töchterchen von Jairus. Oder wird er noch sagen, es gab diese Blindgeborene und ich glaube, dass dieser Mensch kein Augen in die Kasse hatte. Nicht, dass er eine Augenkrankheit hatte, aber dass geschieht manchmal ein Geburtsdefekt. Das ist kein Augballen, kein Augen in die Kassen. Augapfel. Und dass Jesus einfach Staub nahm, Erde mit Spuck vermischte und das auf die leere Kassen getan hat und das dann dieser Mensch sehen konnte. Und wir alle dachten selbstverständlich am Anfang der Bibel, wie Gott Erde nahm vom Boden und darauf ein Mensch, Adam, geschaffen hat und die Atem des Lebens in den Nasen geblasen hat. Wer ist dieser? Ist das, was er noch einmal sagen wird, oder wie er die Dämonen ausgetrieben hat und die mussten ihm gehorsamen? Oder wie er Sünde vergeben hat, dass die Lehrerin Israel sagte, aber das kann nur Gott Sünden vergeben. Oder nimmt er uns noch einmal mit zum Kreuze, Jesus? Wird er sagen, ja, ich habe ihn verleugnet dreimal, aber wir waren sogar nicht einmal in der Nähe, nur Johannes und einige Frauen standen am Kreuz und er ist wirklich gestorben, sein Blut hat er gegeben. Aber das war nicht das Einzige, denn am dritten Tag ist er aufgestanden aus den Toten, als Beweis dafür, dass sein Tod kein Märtyrertod war. Denn viele Juden sind an Kreuze gestorben in diesen Jahren. Aber sein Tod muss Opfertod gewesen sein. Versöhnung für die Sünde. Und er musste darum aus den Toten aufstehen. Denn wie war der Tod in die Welt gekommen? Durch die Sünde Adam. Wenn Gott jetzt ein Opfer akzeptiert und damit einen Strich durch die Sünde setzt, dann muss auch die Folge der Sünde, der Tod, da muss auch ein Strich durchgehen. Und wir haben das nicht verstanden, ehe es geschah. Aber er musste aus den Toten aufstehen, als Beweis dafür, dass sein Kreuztod Versöhnung war, der Sünde. Oder nimmt er uns noch einmal mit auf diese frühe Morgen, erste Tag der Woche, wie wir das lesen in Johannes 19, und sie sind nach dem Grabe gegangen und fanden den Stein auf der Seite. Und sie haben gedacht, was ist hier passiert? Und wie Johannes zum ersten dann reinguckt, zurücktritt, anfängt nachzudenken und dann Petrus, der einfach reingeht, sieht nichts, ausgeht und dann Johannes wieder reingeht und dann anfängt zu verstehen. Dort steht geschrieben, er sah und glaubte. Was hat er gesehen, dass das zum Glauben geführt hat? Was war da zu sehen? Nur diese Leinentücher. Jesus wurde begraben, wie das bei den Juden üblich war. Körper wurde gewickelt in ein langes Stück Leinen. Und weil man das einwickelte, wurde auch Öl und Kräuter, Aloe, Myrrhe und so weiter mit eingewickelt, um das Geruch von einem Leichnam gegenzugehen. Sogar 100 Pfund lesen wir, dass Nikodemus und Johannes von Arimathea mit eingewickelt haben. Und dann ein anderes Tuch um das Haupt, und dann wird der Körper hingelegt auf eine Art Sofa mit einem Kissenteil für das Haupt, und dann so, und das war es dann. Was hat er gesehen, das ihn zum Glauben geführt hat? Diese Leinentücher, aber wie? Schön aufgefaltet. Ich denke nicht, dass das ihn zum Glauben geführt hat. Dann hat er nur gedacht, was ist hier geschehen? Wer hat das getan? Wo ist sein Körper? Wo ist er? Und sogar, wenn er die Leinentücher gefunden hat, aus einer Bündel in einer Ecke, hat er auch nicht geglaubt, dass es Auferstehung gegeben haben muss. Aber hat er auch gedacht, was ist hier passiert? Wer hat das getan? Wo ist Jesus? Wo ist der Körper? Aber wenn er die Leinentücher sieht in der Form des Körpers, denn diese Öl und Kräuter und so weiter, das wird trocken, das gibt eine sichere Steifheit. Und wenn es dann keinen Körper gibt, dann ist es vielleicht ein bisschen eingesackt. Und separat davon, das, was um das Haupt gewickelt war, auf diesem Kissenplatz, aber kein Körper, dann kann man nur eine Konklusion haben: er muss aufgestanden sein. Wie das passieren kann, kann man nicht verstehen. Aber er muss durch diese Leinentücher aufgestehen sein. Denn es ist unmöglich, das abzuwickeln und das dann der Körper rauszunehmen und das wieder in der Form, das ist wegen dieser 100 Pfund unmöglich. So, er sah und glaubte. Und dann verstehen wir auch, dass dieser Stein nicht weggenommen würde, um Jesus rauszulassen, aber um uns reinzulassen. Denn wenn Leinentücher sein Auferstehungskörper nicht halten kann, dann auch ein Stein nicht. Dann steht er auch später in ein Zimmer mit die Türen geschlossen, steht in ihrer Mitte. Und die sind erstaunt und erschrocken. Und er spricht und zeigt seine Hände. Aber die denken, das ist ein Gespenst, das ist ein Geist. Kann doch nicht sein. Und dann sagt er, fasse meine Hände. Thomas, deine Hand in meine Hand. Fass mich an und fühle, dass ich Fleisch und Knochen habe. Und das hat ein Geist nicht. Aber er kommt und geht, wie er will. Er spaziert mit diesen Jüngern aus Emmaus. Er spricht von Moses und den Propheten und zeigt alles, was auf ihn bezogen ist, dass der Christus leiden musste und so weiter. Dann kommen die in das Haus. dann bricht er das Brot und dann verstehen die, wer das ist. Und dann auch ist Jesus verschwunden. Er sagt, sag meine Jünger, dass ich die begegnen will am Meer von Galiläa. See von Galiläa. Dann braucht er nicht mit seinem Auferstehungskörper von Jerusalem Stunden zu spazieren nach dem Norden. Nein, er kann kommen und gehen. Sein Körper hat Eigenschaften, die sich zwischen die Dimensionen hin und wieder bewegen kann. Wir leben, wie die Wissenschaftler sagen, in ein Raumzeitkontinuum mit drei Dimensionen, vielleicht vier, wenn man die Zeit da mitnimmt. Aber theoretisch kann es noch viel mehr Dimensionen geben. Und zwischen die Dimensionen der Ewigkeit und die Dimensionen von unserer Zeit kann er hin und wieder gehen. Das ist fantastisch. Das ist wirklich. Er sagt sogar, habt ihr etwas zu essen? Brot, Fisch. Und dann im Lukas-Evangelium liest man, und er nahm es und aß es für ihre Augen, um zu zeigen, ich bin wirklich. Aber dieses Körper hat andere Qualitäten jetzt. Ich kann kommen und gehen zwischen die Atome sogar von unserer Wirklichkeit und die anderen Dimensionen. Ich glaube, dass das auch die Bedeutung ist, dass man liest in Matthäus Evangelium, dass nach der Auferstehung Jesu Gräber in der Nähe geöffnet wurden und Verstorbene aufgestanden sind und in die Stadt gegangen sind, um sich ihre Bekannte zu zeigen. Als ob die Heilige Schrift deutlich machen will, dass es nicht nur Jesus sein wird, die so ein Auferstehungsleib haben wird, aber auch Menschen. Dass sein Auferstehungskraft auch unsere sterbliche Körper durchdringen wird. Mit allen Eigenschaften, die dabei gehören, dazugehören. Die 40 Tage zwischen die Auferstehung und sein Himmelfahrt sind hochinteressant. Da wird etwas gezeigt, was wegen die Auferstehung Jesu in die Zukunft Realität sein wird. Nicht viel wird darüber gesprochen, man soll auch nicht spekulieren oder fantasieren, aber was die Schrift dort zeigt, darf man lesen, darüber nachdenken und sich ungeheuer freuen darauf. Ist das die Auferstehung Jesu das Letzte, was Petrus noch einmal uns in Erinnerung, in unser Verstand und in unser Herz einbringen möchte? Nein. Was denn? Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Das ist das Letzte. Das Kommen, und hier steht im Griechischen Parousie, das Kommen in Herrlichkeit von Jesus. Jesus kommt in Herrlichkeit. Das ist das Letzte, was Petrus uns sagen möchte. Ich war so froh, dass es schon in diesen Dienst angesetzt wurde mit diesem Text aus Lukas. Und auch das Warten auf die Wiederkunft. Das ist das Letzte, was Petrus uns sagt. Jesus kommt in Herrlichkeit und alles, was dazugehört. Sein Reich kommt. Und ich habe es schon gesehen. Denn Petrus ist nicht wie jeder Christ. Petrus ist Apostel. Und man konnte nur Apostel sein, wenn man Ohr- und Augenzeuge von Jesus gewesen war. Erinnern wir uns, dass wenn Judas sich das Leben benommen hat, dass man eine neue 12. Apostel brauchte. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, so muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zum Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Dann werden Josef und Matthias, und dann wird Matthias am Ende diese 12 Apostel. Aber er muss mit Ohren und Augen Zeuge gewesen sein von alles, was Jesus gesagt und getan. Er muss es selber gesehen haben. Kein Märchen, kein Fabeln, Tatsachen. Wie unvorstellbar auch, aber Tatsachen, die man selber gesehen hat, Worte, die man selber gehört hat. Wenn Johannes sein Brief schreibt, 1. Johannes, dann fängt er so an. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und sogar unsere Hände betastet haben. Wirklichkeit, Tatsachen, steinhart, kein Märchen, kein Fantasie, kein Fabeln. Wirklich ist das alles so geschehen. Und wir sind Zeuge davon. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir. So, er ist Apostel. Petrus ist Apostel. Er sagt von was er gesehen und gehört hat, was seine Hände getastet haben. Aber jetzt das Letzte, was er sagt, ist, dass er als Apostel jetzt spricht über etwas, was seine Augen schon gesehen, seine Ohren gehört und seine Hände getastet haben. Ja, aber lieber Bruder Petrus, sagt man vielleicht, du sagst das Einzige, was ich noch einmal euch sagen will. Jesus kommt in Herrlichkeit. Das ist doch in die Zukunft. Das kannst du doch nicht schon gesehen, gehört und mit deinen Händen getastet haben. Ja doch, sagt Petrus. Wann? Ich habe schon, wie es wäre, erlebt und gesehen, wie es sein wird, wann ich mit ihm und Johannes und Jakobus waren auch dabei, auf diese Berge der Verherrlichung. Und da haben wir es gesehen, wie Jesus Körper licht wurde, strahlend wurde. Und da haben wir die Auferstehung der Toten erlebt. Da waren Moses und Elia. Und da war ein offener Himmel. Da war die Schechina mit den Wolken drumher. Wie die Herrlichkeit Gottes von Wolken umgeben war, wie die vor Israel ausgegangen ist in der Wüste, wie auch in den Tempel Salomo eingegangen ist. Wir sahen diese Schechina, diese Herrlichkeit mit Wolken, und da gab es die Stimme Gottes, die wir gehört haben. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auferstehung, Jesus, total herrlich, voller Licht, offener Himmel mit der Stimme Gott anwesend, der Schechina anwesend. Und das war so schön, dass ich in meiner Naivität gesagt habe, lasst uns Zelten hier setzen, denn das soll hier für Moses, für Elia, für uns, für euch, das ist, worum es geht. Das soll niemals anders werden. Das ist, worum es geht. Das ist das Königreich. Das ist der Tod verschwunden. Das ist Gott präsent. Das ist Jesus, der in Herrlichkeit da ist. So, in dieser Weise kann ich davon schon apostolisches Zeugnis ablegen. Ich habe es gesehen mit meinen Augen, ich habe es gehört, meine Hände haben es getastet. Und das sage ich euch, Jesus kommt in Herrlichkeit. Das sind genauso Tatsachen als alle anderen Tatsachen, die wir euch als Apostel verkündigt haben. Das ist, was ihr sagt. Und dann fahrt ihr fort und sagt, lese das prophetische Wort. Petrus sagt, ich weiß nicht, wann das sein wird. Ich weiß, dass es kommt, aber ich weiß nicht, wann. Dazu soll man das prophetische Wort lesen. Und nicht eigene Auslegung haben. Und es gibt viele, die zum Beispiel eine Art Fahrplan aus den Prophezeiungen der Bibel machen. Zuerst dies und dann das und dann das. Und das ist alles mit Bibelstellen unterbaut. Und das sieht wirklich aus, als ob es direkt vom Heiligen Schrift abgeleitet ist. Ich habe auf meine Schranken in Holland, ich denke etwa 100, 125 Meter theologische Bücher stehen. Die meisten habe ich auch gelesen, muss ich leider sagen. Und da gibt es etwa 25 Meter, denke ich, von prophetischen Büchern, die die Prophezeiungen erklären. Aus katholischem Bereich, aus reformatorischem Bereich, auch aus Baptistenbereich, aus die Brüdern von Darby und so weiter. Und alles, was es dort gibt, die Bücher von Amerika mit vom Dallas Theological Seminary und alles, was dazu gehört. Und ich habe sehr viel davon gelernt. Aber im Anfang, dann nimmt man so ein Buch und dann sieht man, wie die Reihenfolge dargestellt wird. Und ja, das ist es. Das ist so logisch. Das ist so wahr, so biblisch. Aber dann nimmt man das nächste Buch Und dann sagt dieser Autor, ja Bruder, du hast ein schönes Buch geschrieben, aber du hast einige Fehler gemacht. Du hast in die prophetische Zukunft diese Tatsache, Ereignis hier gestellt, aber du hättest darstellen sollen. Und das, was dort steht, soll dort stehen. Denn das ist zuerst und das kommt erst später. Und dann fangen die zwei Systeme an, miteinander zu kämpfen. Alles logisch, alles mit Bibelstellen. Und dann nimmt man das dritte Buch und der hat gesagt, ihr seid beide falsch. Und präsentiert eine neue Reihenfolge. Am Ende habe ich gedacht, Herr, wenn du möchtest, dass wir eine Art, wie ein Spurbuchje, ein Fahrplan haben möchten, so eine Reihenfolge, dann hättest du das so geoffenbart in die Heilige Schrift. Dann brauche ich das nicht wie ein Jigsaw-Puzzle mit Bibelversen zueinander zu passen. Aber du hast das nicht so offenbart. Der einzige Reihenfolge, der ich kenne, ist Matthäus 24. Wenn die Jünger an Jesus fragen, Herr, wie wissen wir, dass du in Herrlichkeit kommst? Wie können wir das wissen? Und dann fängt Jesus an und sagt, na, setzet euch, Kriege, Hunger, Märtyrer und so weiter, bis am Ende, wie der Blitz geht vom Osten zum Westen, so wird das Kommen des Menschen sein. Ich vergleiche es manchmal auch hiermit. Wir sind aus der Zeit noch von Diapositive, diese Lichtbilder. Ihr habt solche schöne Kameras heutzutage, digital und so weiter, aber das hatten wir gar nicht. Dann gehen wir auf Ferien mit unseren 4 Kindern und dann zeigt das erste Bild, die erste Dia, wie das Auto gepackt wird. Zweite Dia, wie wir ankommen an den Camping in Frankreich. Dritte Dia, wie wir sitzen vor unserem Zelt. Bis am Ende, wie wir wieder zu Hause kamen. Ganz schön Reihenfolge von Momente, die es wirklich so gegeben hat während dieser Ferienreise. Aber wenn man Kinder, und so haben wir noch immer Dosen, Schachteln voll von diesen, und dann ladet man seine Freunde ein und es ist sehr langweilig für diese Freunde. Okay, ihr versteht, was ich meine. Aber wenn man kleine Kinder hat, dann kann es passieren, dass man auf einen Tag zu Hause kommt und dass alle Schachteln und alle Diapositive wie ein Riesenhaufen auf dem Boden liegen und ein kleines Kind da sitzt und sagt, das bin ich, das bin ich. Wenn das passiert, ist es unmöglich, um das wieder zurückzubringen in die richtige Reihenfolge in diese Schachteln. So am Ende tut man das alles rein und das ist es. Ich glaube, so gibt die Bibel Prophezeiungen. Das sind alles und mehr als ein Drittel von diesem Buch ist Prophetie. Das sind alles wirkliche Situationen, die es einmal in die Zukunft geben wird. Wie ein Foto wirklich zeigt, bis in Einzelheiten, was da passiert ist. Farbe des Autos und so weiter. Aber nicht in einer Reihenfolge. So man braucht die Weisheit und Inspiration der Heiligen Geist, um zu verstehen, was jetzt dran ist. Wenn man diese Fahrpläne hat, die können sogar verblinden. Es kann passieren, dass, wie heutzutage man sieht, wie in Iran, dieser Präsident Ahmadinejad seine Hass gegen Israel und Juden äußert und versucht, eine Atombombe zu bekommen, um Israel total von der Karte auszufegen, weil er glaubt, dass er dann der 12. Imam kommen wird. Und dass er vielleicht dann auch, und dann sieht man, wie Russland Iran hilft mit dieser Technologie. Und dann denkt man, wenn man die Bibel, hey, hat das vielleicht etwas zu tun mit Ezekiel 38? Gog und Magog vom Norden, wie die angreifen werden. Aber wenn man dann sein Fahrplan hat, dann denkt man, ah, nein, das kann nicht sein. Gog und Magog ist am Ende der große Trübsal, wir sind noch nicht da, oder sogar am Ende des Millenniums, so, das kann es nicht sein. Und so fangen diese Systeme sogar an, euch das Gesicht zu nehmen. Aber wenn man mit offenes Herz und offenes Verstand betend zur Heiligen Schrift geht und sagt, Herr, zeig bitte, was jetzt dran ist. Denn du hast doch versprochen, dass du nichts auf Erden tun wirst. Aber zuerst wirst du deine Propheten sagen, durch dein Wort, was in die Zukunft auf uns zukommt. Dann wird der Heilige Geist wirklich Licht geben. Und dann entdeckt man, wenn man die Zeitung neben die Bibel legt, was dran ist, was passiert. So Petrus warnt schon dafür, dass keine Prophezeiungen der Heiligen Schrift eigene Auslegung haben. Und davon sprechend, wir müssen auch hierauf achten, dass wir nicht denken, dass logische Schlussfolgerungen, die logisch wahr sein können, auch Offenbarungswahrheiten sind. Wenn ich noch diese große Gemeinde in Katwijk hatte, hatte ich, denke ich, 150 junge Leute auf das Religionsunterricht in verschiedene Klassen. Und dann sagte ich manchmal, wenn man das Wörtchen so hört, sollen rote Lampen flickern. Denn es geht halt, ja, die Bibel sagt das und das und das. So, logische Schlussfolgerung, daraus folgt das auch, das und das und das und so weiter. Das ist eine logische Wahrheit. Und darum scheint es wahr zu sein. Aber wenn deine logische Schlussfolgerung nicht zu finden ist in der Heiligen Schrift, soll man diese Schlussfolgerung misstrauen. Und das haben wir getan im Gebiet der Dogmatik. All diese logischen Systeme aufgebaut. Das haben wir getan im Bereich der Eschatologie. Logische Systeme aufgebaut. Und dann sind diese Systeme miteinander, das römisch-katholische System mit dem reformatorischen System und so weiter, haben angefangen miteinander zu kämpfen. Es hat zu Spaltungen in die Kirche Jesu gegeben. Und es ist alles Logik. Und darum denkt man, es ist wahr, Wort Gottes. Aber das braucht nicht wahr zu sein. Logik hat ein sehr schmales Bereich, wo es wirklich gültend ist. Im Bereich der Mathematik, im Bereich der Naturwissenschaften. Und sogar dort sind nicht alle Prozesse logisch. So, wir müssen niedrig sein und sage, ja, ich denke, das, was der Herr meint hier in diese Verse, dass es das bedeutet. Aber lasst uns beten, wie liest du, vielleicht zusammen kommen wir weiter. Wir brauchen einander, um zusammen weiterzukommen in diese Sache. So Petrus warnt, er weiß, ein Ding kann sicher, Jesus kommt in Herrlichkeit. Und sein Shalom wird weltweit. Aber wie das genau und wann das genau, liest das prophetische Wort. Das ist ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht. Hält er fest an das Wort. Keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn Weissagung ist nicht aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Ein Theologe hat einmal gesagt, wie das Wort Fleisch geworden ist in Jesus, ist das Wort Gottes, das geschriebene Wort Fleisch geworden. Der Heilige Geist ist Fleisch geworden in das Wort Gottes, das er an die Propheten von Israel offenbart hat. Es ist so, Wort Gottes, dass keine Buchstabe geändert werden kann. Wenn man die Rabbiner sieht, wie die Tanach kopieren, Buchstabe, denn es muss genau dasselbe sein. Genau, weil es tiefe Offenbarung Gottes ist und wir sind so beschränkt und wir herrschen über die Schrift, kaum zu glauben. In Ehrfurcht betend sollen wir sagen, Herr, bitte gib Licht in die Tiefe deines Wortes und dann gibt er Licht und fängt er an zu zeigen, was dran ist. Lies das prophetische Wort. Dann all diese Diapositive, dann versteht man auf einmal, aber darum geht es jetzt. Einige von diesen Diapositive, die wir heute sehen können. Wir sind eine Generation wie nie zuvor. Wir sehen die Heimkehr von Israel zum verheißenen Land. So Jesaja 43. Da sagt der Herr zu Israel, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Und wenn man Osten und Westen in die Heilige Schrift hört, dann muss man seine Füße in Israel stellen. Und dann auf die Karte der Welt, Osten, Westen, Norden, Süden schauen. Nicht von Wien aus, nicht einmal von Amsterdam aus, aber von Jerusalem aus. Denn dort ist die Bibel geschrieben. So vom Osten, das heißt vom Nahen Osten und vom Fernen Osten. Und wir haben es gesehen und sehen, wie die Juden heimkehren aus den Ländern des Nahen Osten, aus allen arabischen Ländern, aber auch aus Indien, aus China, aus Japan, aus Australien, vom Osten, auch vom Westen. Und Westen, selbstverständlich von Israel aus gesehen, ist Europa und am Ende sogar die Amerikas. Und wir haben gesehen, wie die gekommen sind, Ezechiel 37, fast wie gerahmten Skeletten aus die Konzentrationslager von Europa. Sie sind gekommen, auch vom Westen. Es gibt Theologen, die sagen, all diese Heimkehrtexte sind alle schon erfüllt, wenn die Juden zurückgekehrt sind aus der babylonischen Gefangenschaft, zwischen 600 und 500 vor Christus. Aber Babylon liegt wenn man das auf die Karte sieht, von Israel aus gesehen, im Osten, vielleicht im Norden, Nordosten. Aber hier sagt der Prophet, die kommen auch aus dem Westen. Das kann nicht handeln um diese Gefangenschaft. Westen ist Europa. So, das muss um eine andere Gefangenschaft gehen. Die römische Gefangenschaft, die fast 2000 Jahre gedauert hat. Vom Osten. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halt nicht zurück. Die letzten 15 Jahre, mehr als 1 bis 2 Millionen aus den Ländern des Nordens. Denn das Norden ist am Ende Russland und die ehemalige Sowjetrepubliken. Und die sind gekommen, zurück. Und vom Süden, das ist Afrika, die schwarzen Juden aus Afrika, Nachkommen des Stammes Dan, sagen die Rabbiner. Wunderbar. Jesaja lebte etwa 500 vor Christus. Er hat schon gesprochen von Sachen, die wir heute mit eigenen Augen, Tatsachen, die wir mit eigenen Augen sehen können. 2500 Jahre später. Das ist Wort Gottes. Er, der die Zukunft hält, weiß, was die Zukunft innehat. Und er hat es schon gesagt. Und er führt und leitet die Geschichte der Welt. Er weiß, was das Ende sein wird, das Königreich. Und von dort zieht er zurück. Wir können nur nach vorne schauen, aber das ist ein dunkles Loch. Aber er sieht von der Zukunft zurück ins Heute. Und er weiß einmal, wie das geschehen. Bring hier meine Söhne von ferne, meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind. Israel trägt den Namen Gottes. Israel, El bedeutet Gott, wie in Immanuel, El, he, Gott mit uns. Die ich zu meiner Ehre geschaffen, Gott hat Israel geschaffen, buchstäblich sogar. Abraham war zu alt und Sarah war zu alt, um Kinder zu haben. Aber durch ein Wunder Gottes wurde doch Isaac geboren. Mein erstgeborener Sohn, sagt Gott. Israel ist sein Erstgeborener, Jesus sein Eingeborener oder Einziggeborener, aber Israel sein Erstgeborener und er liebt Israel. Zu meiner Ehre geschaffen, zubereitet und gemacht habe, es soll hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben. Wie kehrt Israel zurück? Blind und taub. Blind für wen Jesus ist. Taub für die Worte des Evangeliums, nur weniger als 1% sind messianische Juden. Die sind nicht ohne Gott, aber haben ein blinde Flecken für wie Jesus ist. Es ist genau wie der Prophet sagt, taub und blind sollen die zurückkehren. National Wiederherstellung zuerst mal. Aber es wird gefolgt werden durch geistliche Wiederherstellung. Zacharja 12. Alles Tatsachen, wie man das filmen kann, wie man auf Fernsehen sehen kann, wie die Juden zurückkehren. Es sind Tatsachen, keine Fabeln, keine Märchen. So auch die geistliche Wiederherstellung von Israel wird einfach Tatsache sein. Zacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger von welcher Stadt? Auf die Juden von Moskau oder von Wien? Oder die Juden von New York oder Buenos Aires oder Melbourne oder Cape Town? Nein, über die Bürger Jerusalems werde ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. So, wenn das anfängt zu geschehen und man ist Jude, dann kann man besser dort in Jerusalem sein oder in Israel. Darum ist eine unserer wichtigsten Projekte, die wir als Christians for Israel tun, ist die Juden zurückbringen nach Israel. Denn dort wird es geschehen, auf die Bürger Jerusalems. Werde ich ausgießen der Geist der Gnade und des Gebets. Und Folgendes wird dann geschehen. Und sie werden mich ansehen, dann werden die Augen geöffnet, die blinden Augen. Ansehen, mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Wart Moment. Sie, die Juden, werden ansehen, mich, den sie, die Römer, durchbohrt haben. Die Juden haben Jesus nicht durchbohrt. Die haben ihn zum Tode verurteilt. Aber die haben ihn gegeben in die Hände der römischen Behörde. Die römischen Soldaten haben das Durchbohren getan. Mit einem Speer, mit Nageln in die Hände und in die Füße. Die Juden, einige Juden standen da, haben geschrien. Aber wer ist wirklich verantwortlich für den Tod Jesu? Das bist du. Das bin ich. Als ob wir persönlich den Hammer und den Speer genommen haben, um ihn zu durchbohren. Unsere Sünde haben ihn ans Kreuz gebracht. Wenn wir kein Sünder wären, brauchte er nicht zu sterben. So jeder von uns persönlich, wegen unserer Sünde, haben Jesus getötet. Und es ist dämonisch, um dafür die Juden einzigartig verantwortlich zu halten dafür. Jesaja 53. Aber dann werden sie, die Juden, mich ansehen, den sie, die Römer, durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Dann wird Gottes erstgeborene Sohn, Israel, trüben um ihre erstgeborene Sohn, Jesus. Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, aber nicht nur in Jerusalem. Und das Land wird klagen, ein jedes Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses David besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Levi besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht Simeis besonders und die Frauen besonders. König, Prophet, Priester, die Leiterschaft Israel, aber auch Shimi, die geflucht hat. Auch die säkulären oder atheistischen, ungläubigen Juden, wie man kann das sagen als Jude, aber man kommt nie los von Gott. Denn er hat. Aber dann wird ganz Israel klagen, Haupt für Haupt, Männer und Frauen, jede Person, individuell, das ganze Land. Und die werden mich sehen, mich klagen. Und als ob Zacharia niemand vergessen möchte, sagt er dann, so auch alle anderen übrig gebliebenen Geschlechter, ein jedes besonders und die Frauen besonders. Das bedeutet, was Paulus sagt, dass dann ganz Israel selig wird. So wird es geschehen. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben in diesen Zeiten. Wir haben das prophetische Wort. Petrus sagt uns, Jesus kommt in Herrlichkeit. Ich habe schon gesehen und ich sage es als Apostel. Lies das prophetische Wort und sehe, dass es kommt. Wir leben in diesen Zeiten. Wir haben das prophetische Wort. Petrus sagt uns, Jesus kommt in Herrlichkeit. Ich habe schon gesehen und ich sage es als Apostel. Lies das prophetische Wort und sehe, dass es kommt. Und wenn Jesus kommt in Herrlichkeit, dann wird er die Völker sammeln und er wird sie scheiden, Schafe von Böcke. Ich habe und meine Frau und ich oft zusammen haben fast alle Konzentrationslager von Europa besucht. Und auf einmal in Majdanek habe ich es verstanden. Majdanek ist ein kleines Lager im Norden. Da gibt es ein Gaszimmer, da gibt es diese Baracken, Stacheldraht, Krematoria, ein Zimmer für diese unvorstellbare medizinische Experimente. Ein Riesenhaufen von Asche mit kleinen Stückchen Bein sieht man da rein und ein Dach darüber von Beton, dass es nicht von den Regen weggewaschen wird. Und ein kleines Station. Bahnhof. Und da kamen die Züge und die Juden würden raus aus dem Viehwagen getrieben und dann fand die Selektion statt. Dann standen diese SS-Offiziere und im Falle von Auschwitz Mengele oft persönlich dabei, denn er möchte gern Zwillinge haben. Ich habe mal einen Dokumentarfilm gemacht, wenn ich noch verbunden war mit der evangelischen Omroep in Holland, über die Überlebenden von diesen Zwillingen von die Experimente. Es gibt einige, die das überlebt haben. Nou, das vergesse ich mein Leben nicht mehr. Und dann diese Selektion. Links, 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 rechts, rechts, links, 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 rechts. Links, links, rechts, rechts. Und die Juden hatten keine Ahnung. Was bedeutet das? Rechts bedeutete, du lebst noch ein bisschen länger. Du kannst Hure sein für die Truppen. Du kann ich gebrauchen für diese medizinische Experimente. Du kannst Sklavenarbeit machen in Fabriken in der Nähe. Und links bedeutet direkt zum Kamp, zum Lager, Gas, Krematorium, Feuer, Ende. Aber am Ende wird ihr alle links gehen. Das ist Selektion. Und dann sagt Jesus, wenn der Sohn des Menschen kommt in Herrlichkeit, wird er die Völker urteilen. Er wird die Selektion machen. Links, 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 rechts, rechts, rechts. Rechts, das Königreich. Links, Feuer, Ende. Eine der wenigen Stellen, wo Jesus vom ewigen Höllefeuer spricht, denn er will nicht, dass wir verloren gehen. Er gibt sein Leben, um uns ewiges Leben zu schenken. Aber hier in diesem Gericht über die Völker sagt er das. Was hast du getan für eine von diesen, mein geringste Brüder? Österreich, was habt ihr mit euren Juden getan? Holland, was hast du getan? Russland, China, Kamerun, die Sache mit Israel ist nicht so etwas Interessantes oder Theologisches irgendwo auf der Agenda der Kirche. Es ist höchster Bedeutung. Wenn die Kirche nicht versteht, warum es handelt mit Israel, wie kann die Regierung von das Land es dann verstehen? Wir haben das Wort Gottes. Die Kirche soll prophetisch sprechen, auf dass die Regierungen verstehen, was sie tun. Denn Gott wird sagen, wenn ich mein Volk wiederherstellte in das Land, welche politische Entscheidungen habt ihr getroffen? Wie habt ihr darauf reagiert? Selektion. Israel ist von höchster Bedeutung. Jesus kommt in Herrlichkeit. Und der Sohn des Menschen wird sein Königreich aufrichten. Und es werden Völker geben, die dann eingehen in das Königreich. Aber wenn er kommt in Herrlichkeit, dann dürfen wir als Bürger sein von einer Stadt. Die haben Jahrhunderte oder Jahren gewartet auf das Kommen des Königs. Er war ferne weg, hat Krieg gemacht oder wurde zu mit königlicher Würdigkeit oder was sonst. Aber jetzt hören wir die Trompeten. Er kommt. Er ist Sieger. Was tun die Bürger? Die werfen die Pforte der Stadt offen. Die laufen, rennen ihm entgegen mit ihren Palmaste und ihren Kleider und verwillkommen ihn, und dann zusammen mit ihm kommen die und gehen in die Stadt, und er wird sitzen auf dem Thron und sein Shalom wird das ganze Reich erfüllen, und er wird herrschen in das Königreich. Aber nicht nur er. Er wird herrschen mit einem eisernen Stab, er wird Macht ausüben, wenn das nötig ist, und die Völker zerbrechen. So steht es im Psalm 2 und so wird es auch zitiert im Buch Offenbarung. Und dort verspricht er etwas sehr Schönes. Nicht nur er wird so die Heidenvölker, die ganze Welt regieren, aber er sagt zu die Gemeinde von Thyatira und damit zu uns Folgendes. Offenbarung 2, Vers 26. Und wer überwindet und hält meine Werke bis zum Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, über die Völker. Wenn wir überwinden, ausharren bis zum Ende, Jesus sagt, den werde ich Macht geben über die Volken. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wer die überwinden. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Ich bin in Gewalt, ich bin der König. Aber ihr seid dabei. Königin an der Seite des Königs. Mit Macht. Seine Macht. Wie wird das sein? Wie in die 40 Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, dass er zu uns sagt, geh nach dieser Stadt oder diese Stadt und sag, ich habe einen Befehl des Königs. Kommen und gehen zwischen dort und hier, wer weiß. aber wir werden nicht spekulieren. Aber wenn Jesus kommt in Herrlichkeit, dann werden wir ihn nicht nur sehen, wie er ist, aber ihm auch gleich sein. Glühend von Ewigkeitsgehalt wird unser Körper sein, herrschend mit ihm über die Völker, bis er am Ende alles für ewig neu machen wird. Kennst du Jesus? Hast du gebeugt bei das Kreuz? Hast du gesagt, Herr, nimm mein Leben, mein Herz, mein Alles, meine Vergangenheit, mein Heute, mein Zukunft. Herr, ich bitte, komm. Dann werde ich dabei sein, wenn du kommst in Herrlichkeit. Dann werde ich dich verwillkommen. Dann werde ich es erfahren, wie du uns zu dir nimmst. Dann werde ich bei dir bleiben und dir dienen bis in alle Ewigkeiten. Das ist die wichtigste Bitte, die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch je nehmen kann. Noch ist es Gnadezeit. Noch darf jeder kommen. Aber Israel kehrt schon zurück nach Hause. Die Gnadezeit über die Heidenwelt nimmt ab. Noch kann man. Aber ich weiß nicht, wie lange mehr. So komm zu deinem Heiland und warte nicht länger. Komm zu ihm und gib alles, was du hast und bist, an ihm, dass er euch benutzt als ein Instrument in seine Hand, um eine Ausstrahlung von Jesus zu haben, auch in die Finsternis der Endzeit, bis er kommt, um alles für ewig neu zu machen. Halleluja. Amen.